Hallo und herzlich willkommen bei der 41. Folge des Podcasts Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo zusammen.
Hallo, 41, da zählt man offiziell, no offense, ich möchte jetzt nicht dein Alter spoilen, aber schon in die Kategorie Mittelalter, ne? Also, dass wir es so weit geschafft haben, schon mal cool, oder?
Ja, die 50 ist zum Greifen nahe, sowohl alterstechnisch, naja, bei mir noch nicht ganz, aber auch der Tag wird kommen. Auf jeden Fall, was unsere Folgen angeht, sind wir jetzt schon kurz vor den 50 angekommen.
Und das, obwohl wir irgendwie von der Frequenz, ich weiß gar nicht, ob wir runtergegangen sind oder höher sind wir bestimmt nicht, weil ich echt nicht hinterherkomme im Bearbeiten. Und auch sorry für die letzte Folge, da gab es irgendwie Audioprobleme oder es war die vorletzte und dann haben wir die falsch gehostet und so. Man merkt, wir werden älter. Nee, das merkt man tatsächlich nicht. Das war einfach eine Aneinanderkettung von Umständen. Aber ja, tatsächlich macht Spaß. Schön, dass wir wieder heute zusammengekommen sind heute.
Und das haben wir vor allem auch euch zu verdanken, die ihr uns zuhört, weil ohne Zuhörer braucht es auch keinen Podcast. Und wir haben mittlerweile, können wir glaube ich so festhalten, seit eine recht stabile Community, zumindest was die Downloadzahlen angeht. Und da freuen wir uns immer sehr drüber, dass ihr uns zuhört und dass ihr uns auch Rückmeldungen gibt. Manche schreiben einfach, dass sie unseren Podcast gerne hören, berichten auch von eigenen Erlebnissen und andere wiederum stellen uns auch Fragen, die wir gerne beantworten.
Ja, was ich total witzig fand, ist, dass wir zu der Folge 39 relativ viel Input bekommen haben. Da merkt man mal auch, dass letztlich einfach, ich glaube, das Interesse an deinem Job ist zwar grundsätzlich höher, weil das Fliegen ist viel näher an dem Alltag der Menschen dran, die mal in ein Flugzeug einsteigen, aber man merkt auch gleichzeitig, dass wir ein bisschen fliegendes Personal hier unter uns haben, die sich dann total auch für meine Perspektive interessieren. Und es ging in der Folge 39 nämlich um dieses ganze Zeug mit dem Wetter, wie arbeiten wir bei Wetter, wie arbeiten die Lotsen, wie arbeiten die Piloten. Und Tim guckt schon so ein bisschen, weil ihm da im Prinzip widersprochen wurde. Wir haben nämlich so ein bisschen Feedback bekommen, tatsächlich auch von einem Kapitän einer Schweizer Fluggesellschaft, der sich relativ positiv darüber geäußert hat, wie meine Perspektive war. Also wir haben ja da in der Folge so ein bisschen hin und her geredet. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ob das eine oder das andere richtig war oder falsch war. Ich fand es tatsächlich nur interessant, dass wir da relativ viel Feedback plötzlich bekommen haben, gebündelt zu einer Folge, wo wir sonst immer eher so ein allgemeines, cool, dass ihr das macht richtig Spaß, Feedback kriegen. Über beides freuen wir uns sehr.
Vielleicht haben aber auch die meiner Meinung waren, sich nicht gemeldet seit und nur die geschrieben, die deinen Punkt unterstützen wollten.
Möchtest du jetzt hier so eine, es gibt doch diese Tipp-Jars, ja? Je nachdem, für was man votiert, wirft man halt quasi Trinkgeld in eins der zwei Becher rein, ja? Wir können ja PayPal-Money-Funds starten, wer meiner Meinung ist und wer dein, nein, ich möchte ich gar nicht. Nein. Und wahrscheinlich sind 80% der Leute haben keine Ahnung, für wen sie votieren, weil sie weder fliegen noch lotsen, von dem her.
Es gibt ja auch verschiedene Sichtweisen auf eine Sache und ich habe das ja auch versucht, ein bisschen zu relativieren, weil ich kann auch deine Seite nachvollziehen. Ich habe versucht, meine Sichtweise darzulegen. Ich glaube, dass auch oft die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt oder das Optimum in der Mitte liegt. Und insofern haben wir uns sehr gefreut über eine Sichtweise oder eine Unterstützung deiner Sichtweise. Ich finde, das ist ein Thema, was ohnehin sehr dynamisch und sehr komplex ist und ich glaube, das kann man auch aus verschiedenen Blickwinkeln einfach betrachten.
Ist ja auch, also jetzt um da inhaltlich drauf zurückzukommen, selbst wenn man das, wie ich es erklärt habe und wie ich arbeite, theoretisch, wenn ich arbeiten oder wie ich arbeiten wollen würde, wenn ich es könnte, selbst wenn man das gut findet, die Rahmenbedingungen müssen dafür auch passen und oft passen sie schlicht und ergreifend nicht. Also ganz oft hast du halt einfach eine instabilere Wetterlage mit hier einem Wetter, was dann wieder in sich zusammenfällt und da eine Gewitterzelle, die dann wieder größer wird und wieder kleiner wird. Da bietet sich das gar nicht an, was ich da vorgeschlagen habe. Wenn ihr jetzt gerade nicht mehr wisst, worum es genau geht, das war dieses taktische Rerouting vom Fluglotsen, wo man aufgrund dessen, dass ich nicht so genau gucken kann, wo der Flieger tatsächlich lang kann, 5-10% Puffer lassen. Und über diese 5-10% Puffer hatten wir uns unterhalten, ob die quasi deinen Flugweg so sehr erweitern, dass du sagst, nee, das will ich gar nicht, aber dafür im Gegenzug meine Kapazität quasi so sehr erhöhen, dass ich quasi mehr Flieger arbeiten kann. Aber da sind so viele Zahnrädchen drin, deswegen findet man da eh letztlich keine Antwort, ob das eine besser oder schlechter ist. Mal so. Es kommt drauf an. Alles kommt drauf an.
Es kommt drauf an, genau. Ich glaube, wir können auch eine Phrasenschwein hier aufstellen. Neben dem Tipp-Jar, es kommt ja auch darauf an, ob du jetzt eine Einzelflugbetrachtung machst, ob du ein großes Unternehmen bist, wo wirklich dann 5-10% Puffer schon eine Menge ausmacht, als im Vergleich zu einem kleinen Unternehmen oder wenn du vielleicht wirklich ein Einzelflieger bist, der jetzt einen einzelnen Flug durchführt. Also es kommt darauf an und viele Sichtweisen sind zulässig und es ist ja auch schön, dass wir uns da so austauschen können.
Ja, damit man mal eine Größendimension hat, damit man sich das vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie genau diese Zahl errechnet wird. Da kann man ja ganz viele Zahlen sich ausdenken, die da reingerechnet werden. Aber eine Minute Delay eines Fliegers induced by ATC. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den einzelnen Kategorien unterschiedlich ist, weil beispielsweise kann man ja sagen, bei induced by ATC, das wäre eine Form von Delay, die, wo ja beispielsweise die Triebwerke noch nicht laufen. Das heißt, Spritkosten fallen nicht an, sondern nur Personalkosten und andere Sachen. Aber eine Minute ATC-Delay verursacht ungefähr 128 Dollar oder Euro, Euros waren es sogar, Kosten für die Airline. Und was da alles mit reinfließt, weiß ich nicht. Aber damit man auch mal eine Größendimension hat, ja, wenn man mal, also wir reden jetzt in unserem Fall natürlich nicht von einer halben Stunde Delay, die ein Flieger einfährt. Aber ich sag mal, wenn einer eine Minute hat und man hat 50 Flieger die Stunde, dann sind es schon mal 50 mal 128. Da bist du mal lockerflockige 6.000 Euro los. Und das auf den Tag hochgerechnet und auf die Airline und auf alle Airlines und so weiter. Das ist der Punkt, den du quasi hast, wo man sagen muss, ja klar, also ich kann jetzt nicht einfach losgehen und bei jedem 5% Puffer lassen. Das ist deswegen, es ist sehr, sehr, sehr fein granular. Aber diese Zahl fand ich interessant, mit der Delay-Minute, die 128 Euro kostet. Nun denn, das zu unserem Feedback, was wir zu der Folge bekommen haben, fand ich einfach interessant. Wir wollen, bevor wir jetzt mit weiterem Feedback und Fragen starten, ich glaube einmal kurz darüber reden, was wir vor 2 Wochen zusammen unternommen haben, oder?
Ja, gerne. Was haben wir gemacht seit?
Tim, du hast mich mitgenommen. Wo sind wir denn hingeflogen?
Ja, genau. Wir haben die Gelegenheit genutzt und einen offiziellen sogenannten Streckenerfahrungsflug für dich organisiert. Das bekommt leider nur ein erlauchter Kreis an Menschen angeboten, nämlich alle die, die mit Fluggesellschaften und Piloten sehr eng zusammenarbeiten und auch ein berufliches Interesse daran haben, sich gegenseitig auszutauschen. Dazu gehören eben Fluglotsen, so wie du. Und denen ist es möglich, ich glaube einmal im Jahr einen sogenannten Streckenerfahrungsflug zu machen, also im Cockpit mitzufliegen und sich anzuschauen, wie wir arbeiten. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch bei diesen Gelegenheiten die Möglichkeit, euch zu fragen und eure Sichtweise mitzubekommen und uns einfach gegenseitig auszutauschen. Genau, und so habe ich mal geschaut, was ich da anbieten würde von meinem Flugplan aus und dann einen schönen Flug gefunden von Frankfurt nach Paris, Charles de Gaulle und wieder zurück.
Ja, tatsächlich hatten wir ursprünglich eine Woche vorher oder zwei oder so, ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon erzählt ein bisschen, bin mir aber nicht sicher, Sarajevo und Hamburg geplant, was ich noch viel cooler gefunden hätte. Darüber hätte ich mich noch mehr gefreut, gerade weil Sarajevo ja auch irgendwie ein anspruchsvoller Anflug sein soll. Wir haben ja manchmal schon drüber geredet. Was aber tatsächlich cool war an diesem Ganzen, dass ich da relativ offiziell mitgelaufen bin und nicht nur so ein bisschen im Cockpit mitgeflogen bin, ist, dass du mich auch vorher zum Briefing mitnehmen konntest. Und gerade dieses Crew-Briefing, das mal mitzukriegen, ich habe das jetzt auch schon 1-2 Mal mitbekommen, bei dir wiederum auch. Das hat auch mir Spaß gemacht. Da hattest du ja mal, da habe ich direkt dran gedacht, ich glaube, wir haben im Podcast drüber geredet, dass es die 4 Phasen eine Crew gibt, ja, dieses Forming, Storming, Performing und habe ich was vergessen?
Forming, Storming, Norming, Performing.
Genau, und dann habe ich auch diese Phasen vor meinem inneren Auge gesehen, wie du da quasi als Kapitän, letztlich als verantwortliche Führungskraft für die Durchführung dieses Fluges da das alles gelebt hast. Aber gleichzeitig auch tatsächlich die Vorbereitung von dir und deinem Co-Piloten auf dem Flug, wo ihr dann auch so ein kleines technisches Ding hattet, wo ihr auch an diversen Schritten des Fluges immer wieder dran denken musstet, das quasi mit einfließen zu lassen, fand ich total spannend. Also da war irgendwie so eine Bleed Air Valve, ein Teil davon, also das ist so Teil der normalen operationellen Funktionalitäten ist, des Fliegers ist, dass der davon nur 3 Stück hat. Eins kann defekt sein, da muss man ein paar Sachen berücksichtigen. Und das war total spannend für mich zu sehen, wie quasi so eine kleine Technical Abnormality macht, euren Arbeitsaufwand natürlich erhöht, aber wie ihr das so einfach einfließen lasst, das war echt cool zu sehen tatsächlich. Und es war ein cooler Flug.
Genau, und das Ganze noch mit etwas Hintergrundinformationen anzufüttern. Unser gesamter Flugablauf ist ja in sogenannten SOPs, also Standard Operating Procedures, abgebildet. Das liest sich wie so ein Drehbuch fürs Theater oder für einen Film. Und wenn jetzt ein System nicht ganz so funktioniert, wie es soll, und alle Systeme sind ja, wie du es gesagt hast, mehrfach redundant, gibt es auch dafür entsprechende Verfahren, wie wir damit umgehen sollen. Zunächst gucken wir erstmal in eine sogenannte ja, Liste oder ein Buch oder ein Teil unseres Buches. Das nennt sich MEL, das ist die Minimum Equipment List, in der drin steht, was alles funktionieren muss oder von wie vielen Systemen wie viele funktionieren müssen. Also wenn wir von einem System zum Beispiel 3 haben, dann reicht das, wenn 2 funktionieren, dann manchmal reicht es sogar auch, wenn nur ein noch funktioniert. Dann müssen aber bestimmte Dinge berücksichtigt werden, eventuell neu verschaltet. Also wenn zum Beispiel bei der Klimaanlage ein Teil nicht funktioniert, dann kann man den verbleibenden Teil vom restlichen Teil mitversorgen. Dann muss entsprechend das Kreuzventil, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, geschaltet werden. Und so gibt es eben bestimmte Verfahren, die wir dann manchmal vor, manchmal während und manchmal dann auch nach dem Flug berücksichtigen müssen. Und so war das auch in dem Fall, als du mitgeflogen bist, genau.
Jetzt unabhängig davon, was da technisch los war, das war einfach total spannend, mal wieder mitzufliegen. Ich habe auch relativ viel Fragen mitgebracht, as usual, und habe da dich und deinen Co-Piloten gelöchert. Und das ist ja auch einfach, es schärft auch mal immer wieder die Sinne dafür, was zum Beispiel cockpitseitig los ist. Tatsächlich eine arbeitstechnische, wie soll ich es formulieren, ein Schluss, den ich gezogen habe, ist tatsächlich, dass ich arbeite relativ gern und Kollegen von mir auch, so insgesamt mit Clearances, die eine Pilot's Discretion vorsehen. Also ganz klassischerweise, wenn man aus der Reiseflughöhe rausgehen muss und den ersten Teil des Sinkflugs startet, oft, natürlich nicht immer, aber oft staffeln heißt, also ich muss quasi nicht dich sinken lassen wegen kreuzendem Verkehr, sondern schlicht und ergreifend, weil das unsere vereinbarten Übergabehöhen sind. Ja, also jetzt mal ein Flieger, an den ich dran denke, ist immer, wenn man aus dem Norden kommt und Richtung München fliegt und dann noch ein Stück durch den tschechischen Luftraum fliegt, da haben wir einfach eine ausgemachte Standardflughöhe von München Arrivals zum tschechischen Fluglotsen in 34.000 Fuß. Das machen wir einfach immer so, egal ob der vorher in 450 geflogen ist oder in 350, 34.000 Fuß. Wir können davon abweichen, auch natürlich, wenn wir begründete, also ein Grund kann tatsächlich auch Customer Orientation sein, dass wir davon abweichen. Aber standardmäßig machen wir 34.000 Fuß. Und da gebe ich gerne eine Pilot's Discretion Clearance, also eine When Ready Descent to Flight Level 340 to Cross Marem at Level. Marem ist der Wegpunkt. Und es ist dann schon so, dass wenn der Pilot dieses Marem 340 nicht konkret ganz genau einhält, er tatsächlich, wir ganz schnell im Bereich sind, dass wir eine Airspace Violation haben. Und in 35.000 Fuß ist in dem Fall sogar noch derselbe Sektor, das heißt, er kennt den Flieger und erwartet ihn auch, aber in 36.000 Fuß ist sogar schon ein anderer Sektor, der weiß dann gar nichts von dem, und wenn ihr dann so ein bisschen zu spät sinkt, dann hat es dann zur Folge, dass wir quasi irgendwie eine Airspace Violation haben, die aber, jetzt kann man sich drüber streiten, wessen Zuständigkeit das ist, das will ich aber gar nicht. Letztlich ist es quasi von den Abläufen im Cockpit ist mir einfach aufgefallen, wie schnell plötzlich bei euch da oben total viel gleichzeitig zu tun ist, ja, weil gleichzeitig gebe ich dir eine When-Ready-Clearance, ihr kriegt einen ACARS-Fax rein und der Purser klopft von hinten an und fragt entweder was Ernstes, wie zum Beispiel, oh, ein Passagier hinten hat irgendwie ein bisschen Schmerzen in der Brust, wir beobachten den, ein Arzt ist da, nur dass ihr es wisst, oder es kann aber auch was Unwichtiges sein, wie ein Kaffee, und der dann, wo dann einfach quasi plötzlich die Arbeitslast bei euch im Cockpit so hoch geht, dass sowas Kleines wie eine Pilot's Discretion Clearance theoretisch durchschlüpfen kann, musst du aber nicht, meistens klappt's ja. Aber das hat meine Sinne dafür geschult, wie viel da oben eigentlich im Cockpit los ist, ja. Ihr sitzt ja nicht den ganzen Tag da und wartet nur drauf, dass ihr von ATC eine Clearance mit Pilot's Discretion kriegt und die dann auch perfekt abfliegt, sondern ihr habt einfach ganz, ganz, ganz viel verschiedene Sachen da oben zu tun.
Das ist ja auch eine Besonderheit unseres Berufes, die erwartete und unerwartete Abwechslung zwischen Phasen von viel los und Phasen von wenig los. Also es gibt natürlich den normalen Flugablauf, da wissen wir, am Boden, beim Rollen, bei Start und bei Landung ist viel los. Da brauchen wir ein gutes sogenanntes Workload Management, nennen wir das. Also wie gehen wir mit den vielen gleichzeitig auf uns einprasselnden Anforderungen um? Und im Reiseflug ist es normalerweise eher ruhig, aber es kann natürlich auch da mal kurzfristig unerwartet zu Spitzen kommen, wenn, wie du gesagt hast, gleichzeitig eine Freigabe der Flugsicherung plus einen Anruf des Pursers plus vielleicht noch ein technisches Problem zusammenkommen, dann haben wir unerwartet eine Phase von High Workload, und auch damit müssen wir dann umgehen, und das ist letztendlich das, was unsere Arbeit auch ausmacht, und das kann dir auf einem Nachtflug nach Island passieren, morgens um 1:30 irgendwo über dem Atlantik. Aber genauso auf einem kurzen Flug von Frankfurt nach Paris, wenn du da gerade im Steig- oder im Sinkflug begriffen bist.
Ja, ganz interessant zu sehen, wie das schwankt. Und das kann ich halt als ATC unten gar nicht sehen. Ich sehe gar nicht, was ihr da macht und wie viel Workload gerade ist. Manchmal hört man das, dass man eine Freigabe gibt und wenn dann in dem Moment das Readback des Piloten oder der Pilot hinkommt, dann geht dann im Hintergrund die Bimmel an, dass die Flugbesatzung, also die Purser oder Flugbegleiter ins Cockpit wollen. Da geht ja immer dieses das ist ja die Beantragung, dass man durch die Cockpit-Tür reinkommen darf, oder? War das?
Es wird vorne ein Signal erzeugt, dass jemand.
Ja, genau, irgendwie so ein komisches Schrillen, das hört man manchmal auf dem Funk, ja, ist ja auch.
Stimmt, genau, das hört man nochmal von anderen Flugzeugen, genau.
Genau. Aber ansonsten kriegen wir ja gar nicht mit, wie viel ihr zu tun habt. Jetzt kommen wir wieder von Hölzchen aufs Stöckchen. Wegen diesen Pilot-Discretion-Freigaben, eine Frage, die ich noch hatte. Ja, wir haben tatsächlich eine Pilot-Discretion-Freigabe bekommen. Wir haben zum Anflug, also wir sind in 32.000 Fuß und 24.000 Fuß oder so ungefähr geflogen, ist ja egal. Aber auf dem Rückweg zurück nach Frankfurt sind wir aus der Reiseflughöhe, haben wir eine Clearance nach 110 bekommen mit einer Rate. Mhm. Und ich habe schon gesagt, ich tippe mal, die Rate ist because of crossing traffic, weil man hat auf dem TCAS crossing traffic gesehen. Und genau als wir 1.000 Fuß unter dem crossing traffic waren, haben wir die Restriction bekommen, normal rate of descent, however cross Delta Fox 042. Oder so, at Level 110. Und dann habe ich gesehen, da habt ihr ja einen Flight Management Processing Computer da. Also ihr seht ja quasi, das versuche ich jetzt darzustellen, das, was ich gelernt habe, das wusste ich gar nicht. Euer Flieger zeigt euch ja immer, basierend entweder bei einem Open Descent oder bei einem Managed Descent, basierend auf den Parametern, die entweder ihr eingebt oder der Flieger selber ausrechnet, zeigt er euch ja an, wann ihr jeweils eure aktuelle Steig- oder Sinkflug Profil, also das aktuelle Szenario, in dem man drin ist, entweder dann at Level ankommt, also aufhört zu sinken und dann einen Levelflug weitermacht und dann zeigt ihr euch wieder an, wann ihr anfangen müsst zu sinken, um den weiteren Verlauf des Fluges quasi basierend auf den Flugplandaten abzufliegen. Also das waren dann konkret für die Arrival Routes, also für den Anflug nach Frankfurt rein, gibt es einfach Level Restrictions. Also es gibt dann einfach einen Delta Fox irgendwas, wo man über 5000 Fuß sein muss und dann ein paar Meter weiter muss man unterhalb von so und so viel Fuß einen anderen Delta Fox abfliegen. Das hat er euch angezeigt und dann habt ihr die Restriction bekommen, Cross Delta Fox so und so at Level 110 und dann hat man quasi gesehen, dass dieser blaue Pfeil, ich glaube, das war ein blauer Pfeil, vor Delta Fox Trot 0 so ist. Also quasi so, dass man quasi in der blaue Pfeil ist die Anzeige dafür, dass ihr an dem Punkt, wo der blaue Pfeil auf dieser Karte drauf ist, in 110 ankommt. Und dadurch, dass dieser blaue Pfeil vor Delta Foxtrot 042 war, wisst ihr, okay, wir kommen rechtzeitig vor Delta Fox 042 at Level an. Wenn der jetzt beispielsweise 10 Meilen dahinter gewesen wäre, dann hättet ihr wahrscheinlich einfach eure Vertical Rate ein kleines bisschen hochgedreht und dann hättet ihr gesehen, wohin verschiebt sich dieser blaue Pfeil. Sobald er vor Delta Fox 042 ist, wisst ihr wiederum, dass ihr vor Delta Fox 042 at Level seid. Jetzt kannst du ja auch losgehen und einprogrammieren. Delta Fox 042, Level 110 und dann würde er ja sogar im Open Descent das selbst erfliegen. Konntest du mir folgen?
Also nicht mehr Open Descent, sondern es gibt den Descent Mode, wo
den er den Descent Mode, ach so. Ein Open Descent ist quasi, was ist ein
Open Descent? Descent ist einfach Leerlauf, Schub und dann wird über die Pitch, also die Längsneigung des Flugzeugs, da wo die Nase am Horizont ist, wird die Geschwindigkeit eingehalten. Und je nachdem, wie schnell du dann fliegst, ergibt sich daraus dann die Sinkrate.
Also ich dachte, der Open Descent ist quasi, das ist immer ein Managed Descent und ein Managed Descent kann quasi entweder um die Flugplanrestriktionen abzufliegen, managed sein oder durch eure eingegebene vertikale Sink- und
Steckrate. Nee, wenn wir selber eingeben, ist es nicht mehr managed, dann ist es
das direkt, ist dann noch nicht also mal mehr managed.
Nee, managed ist alles das, was er sich selber ausrechnet aus dem FMGC, Flight Management and Guidance Computer. Aufgrund der Vorgaben und des Flugzeugsgewichtes und der Wetterdaten und so weiter, da kannst du dann managed einen Descent fliegen, dann hält er alle vorgegebenen Höhen ein. Das andere ist Open Climb und Open Descent. Da gibst du beim Steigflug entweder Steigschub, das ist ein festgelegtes Schub-Setting und die Geschwindigkeit wird dann über die Längsneigung des Flugzeugs geregelt. Und im Sinkflug ist es genau das Gleiche, nur dass es dann eben Leerlaufschub ist, also Minimalschub. Und über die Pitch, also die Längsneigung des Flugzeugs, wiederum die Geschwindigkeit gehalten wird. Und wenn du schnell fliegen willst, dann ist die Sinkrate größer, weil dann musst du natürlich die Nase weiter runternehmen. Wenn du langsam sinken willst, also mit einer langsamen Geschwindigkeit, dann ist die Sinkrate auch entsprechend langsamer.
Okay, und das, wie heißt der dritte Modus, wo ihr quasi eine manuell ausgewählte Sink- oder Steigrate habt?
Das ist auch selected, selected vertical speed.
Das heißt dann nicht mehr selected descent oder so, sondern das ist dann einfach ihr.
Also das ist selected ist sowohl open descent als auch vertical speed.
Okay.
Ja, oder okay. FPA kannst du auch noch einstellen. Das ist quasi der Sinkwinkel, aber in der Regel wird mit vertical speed gearbeitet.
Und jetzt mal quasi meine andere Frage: Jetzt haben wir ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, also wir hatten ja vorher eine Rate angewiesen durch ATC, da musst du ja quasi in einem open descent mit selected Rate sinken und dann hat er uns die Rate gecancelt und hat uns lediglich nur noch eine Level Restriction bei einem gewissen Punkt gegeben. Jetzt könntest du ja theoretisch aus dem Open Descent wechseln in den Managed Descent, indem du diese Level Restriction einprogrammierst.
Ja.
Dann würde der Flieger das ja auch selbst abfliegen.
Genau.
Erstens, die erste Frage ist, können das alle, meine erste Frage besteht aus zwei Teilfragen. Erstens, können das alle Airbusse? Und die zweite Teilfrage ist, können das alle Boeings? Also wie ist das bei Airbus und Boeing? Können die das alle, das Abfliegen, wenn du das einprogrammierst, Delta Fox 042, Level 110, Autopilot on, Managed Descent, fliegen das alle Airbusse und Boeings und alle Autopiloten von modernen Verkehrsflugzeugen selber ab?
Ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Flight Management and Guidance Computers, dass er den Flugweg so errechnet und auch abfliegen kann mit dem Autopiloten. Es gibt nur einen Nachteil und das ist auch der Grund, warum wir das manchmal nicht machen. Das ist nämlich zum einen ist es nicht perfekt. Die Angaben müssen schon gut eingegeben sein. Also zumindest die Wegpunkte passen in der Regel. Das überprüfen wir auch immer anhand der Karten, die wir haben. Aber wenn zum Beispiel das Windprofil nicht genau so ist, wie wir es eingegeben haben, weil der Wind in Wirklichkeit ja auch nie 100% mit dem übereinstimmt, was jetzt die Wetterdaten uns vorgeben, dann kann es sein, dass es nicht ganz genau passt. Und vor allem, wenn es um die letzten 1000 Fuß geht, die wir mit einer maximalen Steig- oder Sinkrate von 1000 Fuß pro Minute fliegen wollen.
Ist das eine Airbus-Procedure oder Company-Procedure?
Das ist am Ende Good Airmanship.
Okay, weil es gibt da gar keine Procedure für die.
Also bei uns gibt es schon ein Procedure, andere Fluglinien, Fluggesellschaften werden das vermutlich auch haben. Okay. Aber am Ende willst du ja vermeiden, dass das TCAS, also das Kollisionswarnsystem, einen Fehlalarm auslöst, weil du ja mit einer hohen Rate an eine Höhe ranfliegst, unter der vielleicht noch ein anderes Flugzeug sich befindet. Ja, weil das TCAS weiß nicht, dass du dann vorher den Sinkflug beendest oder den Steigflug und dann die Höhe einnimmst mit genügend Abstand zum anderen. Das rechnet immer extrapolierend weiter und wenn dann da bestimmte Grenzwerte überschritten werden, dann meldet sich das. Und das will man eben vermeiden. Und das ist leider noch nicht in die Flugcomputer sozusagen einprogrammiert, dass er die letzten 1000 Fuß macht. Also würde quasi wirklich bis zum Level-Off mit einer konstanten Sinkrate und wenn die halt sehr hoch ist, rechnen, sodass wir die versuchen, vorher zu brechen. Und das macht man dann idealerweise sozusagen lieber von Hand.
Okay, aber dann unabhängig von quasi natürlich den Flaws, die das System dann immer hat, das kann man sich ja gut vorstellen, dass gerade wenn der Wind nicht 100% passt, wo man durch mehr Rückenwind schneller fliegt, dass man quasi den Point overshooten würde, gleichzeitig würde er das ja immer wieder neu ausrechnen und merken, oh, ich overshoote gerade, also das würde ja wahrscheinlich, das wäre gar nicht mal so schlimm, aber das ist jetzt unabhängig von meiner Frage. Das heißt grundsätzlich, also selbst wenn eine 737-300 kommt, das ist ja wirklich ein älteres Flugzeugmuster, schon teilweise sogar mit einer 4 vor der Zahl, wie alt die ist. Ja. Unser Airbus war auch über 30 Jahre alt, ja, das muss man ja auch erstmal sagen, das ist schon auch cool, wie reliabel die Flieger da fliegen. Wie oft macht ihr das? Also ich meine ganz konkret, diese Delta Fox 042 Restriction, die habt ihr mit 110, also das war ja die Restriction bei ATC, die habt ihr ja nicht einprogrammiert. Ihr habt einfach gesehen, der blaue Descent, Top of Descent, beziehungsweise wie nennt man das, Level-Off-Punkt, der blaue Level-Off-Punkt war vor Delta Fox 042, passt so, wir können weiterfliegen. Ihr habt das nicht einprogrammiert. Macht ihr das manchmal oder macht ihr das so gut wie gar nicht, dass ihr eine Level Restriction bei ATC einprogrammiert?
Also Level Restrictions sind ja einprogrammiert und wenn wir Freigaben...
Ja, aber das sind ja nur die, die einprogrammiert sind, die quasi Teil der Arrival oder der Departure Route sind.
Genau. Ja. Und das sind auch die, wo wir das in der Regel machen, weil es gibt Anflugverfahren, gerade in Frankfurt, wer die Karten kennt oder auch andere größere Flughäfen, wo wir oft eine Freigabe bekommen, dass wir der Anflugroute folgen sollen und zwar nicht nur lateral, also nicht nur die Route über Grund, sondern auch das Vertikalprofil einhalten sollen. Und da sind dann an bestimmten Punkten bestimmte Höhenfenster, die wir einhalten sollen. Und da ist es dann tatsächlich komfortabler und praktischer, das mit dem Managed Mode abzufliegen, weil er dann schön guckt, dass wir diese Fenster erfliegen, ist genauso gut von Hand machbar. Am Ende ist es auch ein bisschen Geschmackssache. Aber je komplexer sozusagen die Anflugroute ist, umso eher ist es eine Erleichterung, den Autopiloten im Manage-Mode zu nutzen, um die Höhenvorgaben auch alle einzuhalten. Wenn es jetzt nur eine Freigabe ist, einen bestimmten Level an einem bestimmten Punkt zu erfliegen, machen es meiner Erfahrung nach und auch meiner eigenen Erfahrung nach die meisten entweder mit einer Vertical Speed oder mit einem Open Descent.
Okay, nee, weil was wir ja ganz oft haben, jetzt dieser ganz konkrete Fall, den ich vorher für die Arrivals nach München hatte, die durch den tschechischen Luftraum noch fliegen. Dieses Marem Level 3 4-0 ist eine Clearance, ich mache die jetzt nicht 100 Mal am Tag, aber sagen wir mal, 50% der Flieger haben keinerlei Crossing Traffic und dann kann ich denen sagen, beziehungsweise ich kann abwarten, bis alle Crossing Traffic weg ist und dann gebe ich die Clearance. When ready, descend to reach Marem at Level 3, 4-0, report leaving. Und dann sehe ich, dass die Piloten das richtige Level eindrehen in ihrem Level Selector für den Autopiloten. Aktivieren tun sie es dann noch nicht, weil das ist ja eine When ready Clearance. Und jetzt mal theoretisch, das ist ja dann quasi dann nur noch, du musst ja dann einfach drauf achten. Also du musst ja als Pilot, wenn du dann beispielsweise das nicht einprogrammierst, Marem Level 3 4-0, kriegst du ja auch nicht den Pfeil angezeigt, wann du aus dem Level rausgehen musst. Das ist ja das, was euer FMGC euch anzeigt auch. Wann muss ich quasi meinen Sinkflug anfangen, um an Marem beispielsweise dieses Level zu erreichen? Das kriegt ihr ja dann alles nicht angezeigt, sondern das wisst ihr dann selber. Ihr wisst ja natürlich noch, wie viel Flugminuten und wie viel Flugmeilen habt ihr noch bis Marem, wie viel Meilen mache ich pro Minute, etc., etc. Aber das ist schon, du würdest mir schon grundsätzlich, ganz, ganz, ganz grundsätzlich, natürlich passiert das fast nie und selbst dann ist ein Teil meiner Aufgabe, dass ich das observe und wenn ich sehe, das rutscht den Piloten gerade durch die Lappen, also die vergessen das unter Umständen, dann weise ich sie nochmal drauf hin. Aber das ist schon relativ prone to error, oder? Also sagen wir mal jetzt die Restriction zu kriegen und dann, wenn in der Zeit plötzlich der Purser hinten bimmelt und eine komplexere Frage hat wegen einem Umsteigepassagier in München, kann schon relativ, also ist schon gut vorstellbar, dass man das dann vergisst, rechtzeitig zu sinken. Dann muss man natürlich, wenn man eine Minute später sinkt, muss man halt eine höhere Sinkrate machen. Ist dann halt so. Ist jetzt auch kein Hals- und Beinbruch. Aber diese fehlende Einprogrammieren, das ist ja quasi einfach nur der Hint, den normalerweise der FMGC einem gibt. Du überfliegst gerade den Punkt, an dem du eigentlich sinken müsstest, um Marem Level 3 4-0 zu machen. Weil das war für mich so ganz interessant zu sehen, da passiert manchmal unvorhergesehenerweise, genau dann ist ja normalerweise auch der Zeitpunkt, wo man sich anfängt, Gedanken zu machen über, wann kommen wir genau in München an, wie ist es mit den Umsteigepassagieren, wie ist es mit dem Wetter vor Ort, etc., dieses ganze Zeug. Verstehst du meine Frage?
Ich verstehe deine Frage und ich habe darauf auch eine Antwort, nämlich, dass das System sich dann melden würde. Also da wird dann auf den Instrumenten angezeigt, dass jetzt der Sinkflugpunkt erreicht ist oder dass er zunächst mal vorschlägt, langsamer zu werden, weil auch das ist eine Strategie, um mit der Energie zu haushalten, um dann im Sinkflug wieder Geschwindigkeit aufzubauen und das Profil wieder zu erfliegen.
Aber nur, wenn man es einprogrammiert.
Du musst es einprogrammieren, genau.
Aber wenn diese Enroute ATC, also jetzt, du bist jetzt in 39.000 Fuß, Flight Level 390 über Berlin und kriegst über Berlin noch ungefähr 120 Meilen bis Marem irgendwann eine Clearance, when ready, descend to Level 3, 4-0 to cross Marem at Level.
Dann das ist dann einfach. Dann drehen wir schon mal Level 340 ein.
Dann dreht ihr 340 ein, aber ihr kriegt keine Warnung, oder?
Wir kriegen eine Warnung, wenn er der Meinung ist, also es ist eine rein optische Warnung, keine akustische Warnung, dass der sogenannte Top of Descent erreicht ist, also der Punkt.
Der ist de facto ja weit nach Marem häufig. Ja. Das meine ich. Also
wir müssen schon eingeben, wir können es ja eingeben, dass wir Level 340, also Marem in 34.000 Fuß überfliegen. Und das können wir eingeben.
Aber das würdet ihr eingeben, das meinte ich
genau,
damit.
Genau.
Das würdet ihr dann in dem Fall schon auch machen?
Genau.
Ah, okay.
Das können wir dann schon machen. Also wenn das noch weit weg ist, um genau das aufzufangen, dass wir es vergessen, würden wir das eingeben. Das wenn das jetzt in der nächsten Minute ist.
Und ja, das würdet ihr ja nicht mehr eingeben. Ja.
Auch machen, das wollte ich nämlich anfangs auch noch sagen, was immer auch wichtig und gut ist. Und deswegen an alle, die PilotIn werden wollen, übt Kopfrechnen, immer wieder überschlagen, wo bin ich, wo will ich hin, wie ist mein Profil, wie lange brauche ich, bis ich irgendwo bin, wie ist jetzt meine Sinkrate, die ich brauche, um bestimmte Höhen einzuhalten.
Das gilt noch mehr für Fluglotsen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also das eine ist natürlich das, was der Computer für uns ausrechnet. Das ist immer schön und gut, wenn das dann plausibel ist. Aber es ist immer auch nützlich, im Kopf zu überschlagen, ob das plausibel ist und selber mitzuplotten und immer ein bisschen vor dem Flugzeug zu sein und vor dem Computer und nicht möglichst nicht hin dran zu geraten.
Ja, das ist diese Formulierung, die wir auch haben. Stay ahead of traffic. Genau. Ja? Also, dass man nicht dem Flieger hinterher fliegt und hinterher arbeitet, sodass man immer weiß, was sind die nächsten Schritte, was wäre jetzt plausibel. Ah, okay. Das heißt, das beantwortet tatsächlich meine Frage. Das war, weil du meintest, je nachdem ATC Restriction wird man jetzt nicht einprogrammieren. Ich sag mal, wenn das was Kurzfristiges ist, ja. Man ist jetzt schon in, sagen wir mal, 17.000 Fuß, sinkt schon nach 14.000 Fuß und der nächste Wegpunkt ist in 2 Minuten erflogen und dann kriegst du eine Restriction Cross Wegpunkt Level 140 oder so, dann würdest du jetzt nicht mehr was einprogrammieren, sondern du weißt, 2 Minuten, 3.000 Fuß, da drehst du einfach auf deinem Descent Bug 1.700 Fuß ein und dann hat sich's erledigt und alles ist gut. Aber du würdest über Berlin die Level Restriction at Marem, die erst in, das sind ja 14 Minuten Flugzeit oder so oder noch mehr, bei 120 Meilen noch mehr, die würdest du tatsächlich einprogrammieren, einfach damit du selbst quasi das nicht mehr dran denken musst.
Würde ich jetzt
so vielleicht machen. Wahrscheinlich jetzt, also genau.
Das ist ja also ganz grundsätzlich kann ich alle deine Fragen so beantworten, du kannst alles eingeben und dann unterstützt dich das System. Was er nie macht, ist eine Höhe alleine zu verlassen. Das muss immer manuell initiiert werden, weil das ist ja auch für euch essentiell wichtig, dass wir unsere Höhen einhalten. Wir können aber auch alles von Hand erfliegen und von Hand steuern. Und was er zum Beispiel macht, wenn wir jetzt eine Freigabe bekommen und jetzt schon mal sinken sollen, aber das noch nicht auf unserem Idealprofil liegt, weil wir versuchen immer möglichst lange, möglichst hoch zu bleiben, weil da der Luftwiderstand am niedrigsten ist und deswegen auch der Spritverbrauch. Wenn wir jetzt trotzdem schon eine Sinkflugfreigabe kriegen, können wir das entweder von Hand mit einer Sinkflugrate eingeben oder mit Open Descent, wo er dann einfach den Schub auf Leerlauf nimmt und dann die Nase runter nimmt, um die Geschwindigkeit zu halten. Wir können das aber auch managed fliegen und dann würde er erstmal 1000 Fuß pro Minute Sinkrate einnehmen und wenn dann das Optimum erreicht ist, also das ideale Profil erreicht ist, was wir dann irgendwann von unten anschneiden werden, weil der optimale Sinkflugpunkt ja später liegt, dann würde er den Schub auf Leerlauf nehmen und dann dem optimalen Sinkflugprofil folgen.
Diese 1000 Fuß, das ist jetzt nur bei eurer Airline so. Es gibt Airlines, ich denke da gerade an die skandinavischen, die sind gefühlt alle gleich. Wenn du denen vor ihrem Top of Descent, also vor ihrem optimalen Sinkzeitpunkt, eine Sinkfreigabe gibst, dann sagst du, also wir haben halt auch einfach unsere abgemachten Abgabehöhen, die leider nicht immer dem optimalen Sinkprofil entsprechen, dann gibst du die Clearance Descent to Level 290, so nach Kopenhagen rein und dann fangen die da an mit ihren 110 Fuß pro Stunde, also wirklich, die sinken einfach nicht. Ja? Die machen da ganz entspanntes Segeln, also
das
noch nicht mal
ist
Segeln.
Dann aber nicht managed, sondern selected. Also wenn du
das ist tatsächlich machst, selected, würdest du
managed, sagen. Managed ist automatisch vom Airbus mit 1000 Fuß pro Minute erstmal initially bis zum Optimum Profil.
Immer? Managed Descent immer mindestens 1000 Fuß?
Wenn du noch nicht im Optimum Profil bist, ja, wenn du natürlich im optimalen Profil bist, dann fliegt das Profil mit Leerlauf. Aber wenn du noch vor dem Optimum Descent Point bist, dann geht er erstmal mit 1000 Fuß pro Minute runter.
Sehr interessant.
Und alles andere ist dann quasi nicht managed, sondern selected.
Ja, okay, gut. Na ja, gut. Okay,
toll. Genau. Also, das war jetzt schon sehr technisch sein. Ich bin mal gespannt auf die Zuschriften bzw. persönlichen Feedbacks, die wir ja doch an einer Stelle bekommen, dass wir manchmal etwas sehr technisch werden. Auf der anderen Seite, ich glaube, unsere Fachzuhörer können uns gut nachvollziehen, worüber wir sprechen und ja, vielleicht auch mitfühlen mit den Anliegen, die du hast und die ich dann dagegen
habe. Ich versuche ja zumindest in dem, was ich so spreche, ich könnte ja natürlich viel mehr Erklärung weglassen, weil du, also es wäre ja für mich viel leichter, das alles in meiner ATC-Phraseology quasi zu formulieren, aber dann versuche ich ja zumindest noch diese Erklärung einzubauen mit den Pfeilen und blauer Pfeil und der andere Pfeil, grüner Pfeil, ist der andere grün?
Magenta-Pfeil, es gibt verschiedene Farben. Genau.
Dass das zumindest verständlich ist für Personen, die nicht im Cockpit sitzen und mitfliegen, aber tatsächlich ist ja auch Teil des Ganzen, dass ich hier so ein bisschen, also ich versuche schon was dazu zu lernen, ja, also ich mache jetzt hier nicht reine Bespaßung, sondern ich versuche schon meinen Horizont zu erweitern, ja.
Ja, eine letzte Ergänzung noch, weil das auch gerade so ein bisschen im Raum stand, selbst wenn keine ATC-Restriction eingegeben ist oder vorgesehen ist, also keine Einschränkung seitens der Flugsicherung, erinnert er sich trotzdem an den Top-of-Descent, also den Punkt, an dem wir den Sinkflug beginnen sollen, weil irgendwann will er ja am Flughafen ankommen und spätestens da ist eine Höhe kodiert, meistens auch schon ein Punkt im Anflug, auf dem wir dann zum Beispiel das Instrumentenlandeverfahren beginnen. Und das ist ja auch mit der Höhe kodiert und von der rechnet das System rückwärts zu dem idealen Punkt, an dem wir die Reiseflughöhe verlassen.
Ja, das ist tatsächlich ganz oft für Flugzeuge nach Amsterdam, die uns sehr früh, also wirklich noch weit in Reiseflughöhe, ich gebe Amsterdam Arrivals auf keinem meiner Sektoren irgendwie niedriger ab. Also die gehen bei mir alle in Reiseflughöhe raus an die Maastrichter Kollegen und die fragen uns in 400 über Dresden, could we know the level restriction over RTIP? Is it still valid? Mhm. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil die halt wissen, also ich tippe mal, RTIP hat irgendwie eine Level Restriction cross RTIP 120 or below oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und
ja.
Weißt du das zufälligerweise, die RTIP Restriction?
Ich würde jetzt aus dem Bauch sagen
110.
Bin aber auch nicht so oft da. Müsste okay. nochmal nachschauen.
Die fragen uns ganz oft in Reiseflughöhe, weil sie halt schlicht und ergreifend wissen wollen, müssen wir das erfliegen oder langt es, wenn wir eher in eher für die Landung unseren Top of Descent errechnen oder müssen wir für RTIP den Top of Descent errechnen, weil die Restrictions natürlich eingehalten werden müssen. Ja.
Ja, also ein wesentlicher Teil unserer Arbeit gerade gegen Ende des Fluges ist tatsächlich Flight Management im Sinne von Vorgaben der Flugsicherung einhalten und gleichzeitig den Flugweg möglichst zu optimieren, weil das am Ende natürlich Treibstoff spart, wenn wir möglichst lange oben bleiben können und dann idealerweise mit möglichst wenig Schub sinken.
Ja. Gut, Tim. So, jetzt haben wir unseren Streckenerfahrungsflug, den wir gemeinsam gemacht haben, der spannend war. Ich habe, wie du siehst, viel mitgenommen, viel gelernt, auch für mich selbst so einfach neue Erkenntnisse. Und auch es ist immer mal wieder gut, eure Arbeit zu sehen, zu wissen, was ihr da so treibt und macht und auch, das ist jetzt noch mein letzter Punkt tatsächlich, diese Unterscheidung zwischen erwartbar hoher Arbeitslast und unerwartbar hoher Arbeitslast, das merkt man so rein als funkendes Personal. Ich funke ja nur, ich funke ja die ganze Zeit mit euch. Wie viel Funkfreigaben euch um die Ohren gehauen werden, wenn ihr in Bodennähe seid? Also teilweise sind die Freigaben, die ihr kriegt, wirklich so lang. Ich als Upper Airspace Lotse würde nie so eine lange Freigabe machen, weil die Piloten mir im Upper Airspace nicht so vigilant, also nicht so präzise zuhören. Das merkt man einfach, dass da ein Unterschied ist. Aber das hat auch was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ihr wisst, wenn ihr landet, kriegt ihr ein Vacate oder Vacate Runway war ja so und so. Hold short of Runway, Contact Ground on und dann noch eine Taxi-Freigabe. Das kriegt ihr alles so um die Ohren gehauen. Und ich en-route, wenn ich eine Freigabe habe, die zwei Teile beinhaltet, weil die Piloten sind halt einfach schon drei Stunden in Flughöhe und kriegen quasi keine Freigaben mehr, dann würde ich manchmal sogar den Piloten erstmal ansprechen, würde sagen, hier Air China 123 from Ryan, warten, bis die Antwort kommt. Are you ready to copy? Also das ist jetzt übertrieben, aber das ist schon ein großer Unterschied, ja, weil einfach die Vigilanz ist unten am Boden natürlich viel höher.
Drei Dinge fallen mir dazu noch ein. Erstens, wir hören sehr viel auf dem Funk mit und wie du jetzt gerade so berichtest, ist mir klar geworden, für dich ist alles, was auf dem Funk sich abspielt, relevant, weil du mit allen dieser Flugzeuge redest und alle reden mit dir sozusagen. Für uns
99%. Manchmal reden zwei Flugzeuge miteinander und das ist dann auch so irritierend, ja.
Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt, weil für uns ist nämlich immer nur relevant, wenn du mit uns sprichst und wir hören aber trotzdem alles andere mit, was auf der einen Seite sehr gut und wichtig ist, weil wir dadurch natürlich auch ein Bild der Lage um uns herum bekommen, was die anderen Flugzeuge so machen, auch gerade im unteren Luftraum, Landefreigaben, Berichte über Winde, wo ist ein anderes Flugzeug gerade in Relation zu uns, ist natürlich sehr wichtig, aber ist natürlich auch sehr viel Information, die wir filtern müssen und da kommt uns dann zum Glück dieser Party-Effekt zugute. Ich weiß nicht, wie der offiziell heißt in der Psychologie, aber wenn du auf einer Party bist und irgendwo fällt dein Name, dann hörst du meistens automatisch da hin und zu und so ist es ja auch bei uns auch. Also wir können uns im Cockpit bestens unterhalten über irgendwas. In der Hintergrund läuft der Funk und sobald unsere Flugnummer oder unser Rufzeichen kommt, sind wir wieder ganz präsent beim Funk und hören und antworten, hoffentlich.
Und das Spannende ist ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das macht ihr ganz bestimmt auch ganz unterbewusst so, aber ich habe immer so ein bisschen so ein mentales Bild, welcher Pilot, also jetzt, da ist eine Lufthansa, da ist eine Ryanair, eine Eurowings, eine Austrian und noch zwei Air Chinas und noch eine Turkish Airlines und was weiß ich. Und ich habe mir ganz, ganz, ganz grob die Stimme eines jeden Piloten gemerkt. Also einfach grob, wie die klingen. Und manchmal passiert es ja, dass quasi dann aufgrund dessen, dass eine Person vielleicht gerade was anderes vorbereitet, eine Passagieransage macht oder auf dem Klo ist, die andere Person dann mit mir funkt. Und das ist tatsächlich, ich merke das dann immer, wie ich darüber so stolpere. Mhm. Und das gilt ja gleichzeitig auch für euch. Ihr ruft ja wahrscheinlich irgendwo rein und da sagt ATC halt hallo. Mhm. Und ATC klingt ja schon auch immer sehr klar und deutlich. Also so habe ich so das Gefühl. Und unsere Wechsel sind ja komplett fliegend. Also es gibt ja teilweise die Situation, dass ich eine Freigabe gebe und das Readback beispielsweise falsch ist. Und das korrigiert schon mein Kollege, weil der sich reingestöpselt hat und übernommen hat. Ja. Und er weiß ja, welche Freigabe ich gegeben wurde. Ja. Hört mir zu, sagt negative und dann kommt, also das ist total weird, ja. Kann ich mir vorstellen. Das ist so ein bisschen, es hilft natürlich dem mentalen Bild, aber es ist dann auch trügisch, wenn plötzlich ein Wechsel stattfindet. Aber es hilft total zu wissen, wann man vielleicht angesprochen wird oder einfach, ja, welcher Pilot das jetzt sein könnte, der einen fragt, ja. Also wenn...
Sehr interessant. Also da ist, glaube ich, auch sehr viel Psychologie dabei und sehr viel auf einer unbewussten Ebene, was wir da wahrnehmen. Und deswegen ist auch so wichtig und gut, dass wir miteinander reden können. Bringt mich zum zweiten Punkt. Du sagst, für dich als Fluglots ist es schwer nachvollziehbar oder an sich auch unmöglich zu sehen, was bei uns im Cockpit gerade los ist. Das ist ja umgekehrt für uns genauso. Also wir wissen auch nicht, wie hoch eure Arbeitsbelastung ist. Natürlich kriegen wir mit, was die anderen Flugzeuge um uns rum machen und haben so ein grobes Gefühl dafür, ob jetzt das ein voller Luftraum ist oder eher ein leerer Luftraum ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer irgendeine Abkürzung möchte oder irgendein Anliegen hat oder vielleicht ihr sogar mit einem Emergency beschäftigt seid, den wir gar nicht mitbekommen haben, dann ist da ja auch eine für uns unsichtbare Arbeitsbelastung, die wir erstmal so gar nicht wahrnehmen. Und wir haben zum Beispiel auch bei bestimmten Flughäfen gibt es gerne KollegInnen, die dann auch mal sich eine Landebahn wünschen, wovon wir aber gebeten werden, doch Abstand zu nehmen, weil das zu einer erhöhten Arbeitsbelastung führt, die wir vielleicht so erstmal gar nicht sehen. Und wir, und das ist auch meine Meinung, dann doch lieber erstmal euch eure Arbeit tun lassen und die meisten von euch ja schon auch das Gesamtbild im Blick haben und versuchen, das im Gesamten zu optimieren, aber natürlich auch, wenn es geht, im Einzelfall uns da zu unterstützen. Was ich nur sagen will, ist, auch für uns ist es natürlich schwierig, eure Arbeitsbelastung einzuschätzen. Und wir hatten ja das schon mal beim Thema CPDLC, wo wir gesagt haben, dass es, wenn es ruhig ist, nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass ihr nichts zu tun habt, sondern dass natürlich auch über CPDLC sehr viel passiert, was wir gar nicht mitbekommen.
Also mit DCPTLC-Lockern-Raten gehen ja immer weiter hoch. Und es ist wirklich, wenn man sich das mal ganz genau überlegt, also so ein Flieger, der vertikalen Profil hat, wo ich jetzt nicht allzu viel Crossing-Traffic habe, wo ich dann auch vielleicht noch Nachfragen stellen muss, mit unter 4 oder 5 Clearances, die ich dem geben würde, normalerweise per Funk. Jeder Funkspruch dauert so knappe 6 Sekunden. Das Readback dauert nochmal 6 Sekunden. Ein Flieger, mit dem müsste ich erstmal 1 bis 2 Minuten quasi nur Sprechzeit miteinander verbringen. Das mache ich dann quasi alles per CPTLC. Das ist immens, wie viel mehr Sprechkapazität ich dadurch theoretisch habe, aber das hatten wir ja schon mal. Du merkst dadurch quasi gar nicht mehr, was los ist, aber das ist natürlich nur im oberen Luftraum so, ja. Also wenn du, sobald du in die Nähe von Frankfurt kommst, ist immer viel Gerede auf der Frequenz, ja, das ist ja.
Und was mittlerweile, glaube ich, auch die meisten wissen, aber auch immer noch wieder für mich eine Erkenntnis ist, dass ihr ja nicht alleine da sitzt, dass immer noch ein, ihr nennt ihn, glaube ich, Co. nebendran sitzt, der dann die Koordination übernimmt mit den Nachbarsektoren. Und das zeigt ja auch schon, was ihr da für eine Arbeit leistet und wie viel ihr da auch an Workload-Management und an Koordination zu tun habt.
Ja, der Coordinator, genau. Das ist, gilt, glaube ich, nicht auf allen Positionen. Es gibt auch tatsächlich einzelbesetzte Positionen, aber insgesamt nicht in Deutschland, sondern das ist eher im Ausland
und
so.
Und das bringt mich zum letzten Punkt und dann können wir wirklich zu unseren Fragen gehen. Nämlich, dass es auch für mich wieder eine schöne Erfahrung war, dich mitzunehmen seit und auch, glaube ich, für den Kollegen, der mit dabei war, unseren Co-Piloten. Und das ist zum einen, glaube ich, wirklich gut und wichtig, diesen Austausch zu pflegen gegenseitig, so wie du es auch beschrieben hast. Kann auch jeden dazu neu ermuntern, sich da zu melden oder wenn ihr Kontakte habt, die gerne zu nutzen. Und zum anderen auch für mich wieder, jetzt wie du dabei saßt und auch wenn du dann wieder nicht dabei sitzt, habe ich dann schon auch nochmal so ein bisschen oder versuche so ein bisschen eine Fluglotsenbrille aufzuhaben, weil ich weiß auch, mit welchem Blick du da drauf blickst und dann sehe ich doch manches so ein bisschen anders und nehme es anders wahr, als es vielleicht nur durch die reine Pilotenbrille. Und deswegen finde ich das sehr wertvoll und wichtig.
Ja, vielen Dank fürs Mitnehmen. Hat Spaß gemacht. Schadet, einmal im Jahr, wusste ich gar nicht. Kalenderjahr oder wie? Also ab Januar kann ich da wieder, oder?
Das ist ja eine Kooperation zwischen der Flugsicherung und den Fluggesellschaften. Müsste man nachgucken, wie das da, was im Kleingedruckten steht.
Genau, aber es hat jedenfalls Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja. Genau, und jetzt gucke ich auf den Kalender und zwar nicht aus dem Grund, dass ich denke, ich will das jetzt beenden, wann machen wir die nächste Folge auf, sondern wir nehmen jetzt gerade Mitte September auf. Keine Ahnung, wann Publish ist. Ich habe noch eine Folge im Backlog, die ich noch nicht bearbeitet habe. Sorry dafür. Und unsere Fragen reichen zurück bis Mitte Juli. Also wir sind ein bisschen im Hintertreffen. Deswegen lass uns mal hier rucki-zucki ein paar Fragen abarbeiten, Tim.
Willkommen.
Ready? Report ready?
Ready.
Die erste Frage von Klaus. Ready Klaus, sorry, dass wir die Frage genau. Klaus, sorry, dass wir die Frage so lange haben liegen lassen. Das ist schlicht und ergreifend die Frage, warum haben Triebwerke, um Vogelschläge zu vermeiden oder vielleicht auch die Schwerheit eines Vogelschlags vielleicht zu verhindern, aber jedenfalls damit Vogel nicht so leicht ins Triebwerk eingesaugt werden, warum haben Triebwerke nicht einfach ein Gitter davor? Tim.
Das ist zunächst mal eine gute Idee, Klaus. Auf der anderen Seite wirst du dir auch gedacht haben, gibt es dafür Gründe, warum das nicht so ist. Ich bin jetzt kein Ingenieur, aber ich weiß, dass man versucht, die Flugzeuge möglichst leicht zu bauen und die Systeme möglichst einfach, weil alles, was zusätzlich dabei ist, erzeugt zusätzliches Gewicht, was wiederum den Treibstoffverbrauch erhöht und macht die Systeme komplexer, was wiederum mehr Möglichkeiten gibt, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Und die Frage ist dann am Ende immer, wenn man ein neues System einbaut, überwiegt der Nutzen die Kosten oder gibt es mehr Vorteile als Nachteile? Und wenn ich jetzt überlege, was mir so ein Netz oder Gitter vor den Triebwerk bringen könnte, dann muss ich erstmal überlegen, wie das denn beschaffen sein soll. Weil wenn wir hier mit Geschwindigkeiten von teilweise 500 Kilometer pro Stunde in der Luft unterwegs sind. Und
wieso teilweise? Du fliegst ja noch deutlich schneller.
Ja, aber im unteren Luftraum, da wo die Vögel sind, ist es...
Ach so, natürlich.
Da sind dann nicht mehr so viele Vögel. Also in den relevanten Höhen haben wir Geschwindigkeiten, die trotzdem jenseits dessen sind, was ein Mensch normalerweise erlebt. Und ich erinnere mich an den Physikunterricht, wo mir unser lieber Lehrer, den ich sehr schätzte, der leider nicht mehr unter uns weilt, sehr deutlich gemacht hat, dass es auf das kleine Zweierle oben ankommt, nämlich dass die Energie mit der Geschwindigkeit im Quadrat steigt. Und wenn wir jetzt deshalb so einen veritablen Vogel gegen das Triebwerk kriegen würden, dann müsste dieses Gitter davon schon sehr, sehr, sehr stabil sein. Und ich weiß nicht, ob es Materialien gibt, die leicht genug sind und trotzdem stabil genug sind, dass das Sinn machen würde. Deswegen ist es viel sinnvoller und wichtiger, und so wird es ja auch gemacht, die Triebwerke einfach stabil zu bauen. Und die Triebwerke sind ja auch so konstruiert, dass sie sehr große Vögel und sehr große Belastungen und Unwuchten aushalten, die bei so einem Vogelschlag zustande kommen. Und deswegen ist das die aus heutiger Sicht technische, optimalere Lösung, als jetzt da ein Gitter davor zu bauen.
Man kann ja auch insgesamt sagen, also wenn man sich das auf Aviation Herald anschaut, das ist jetzt ein Vogelschlag, passiert jetzt nicht jeden Tag, überall, ständig, die ganze Zeit. Aber Vogelschläge sind jetzt schon nicht sehr selten. Vielleicht passiert sogar jeden Tag irgendwo einer. Und meistens ist das dann quasi einseitig. Da gibt es dann Engine Vibrations. Dann ist unter Umständen Teil der Checkliste, dass dieses eine Triebwerk abgestellt wird. Vielleicht manchmal auch nicht. Und der Flieger einfach umdreht und landet. Und das passiert dann und alles ist gut. Also dass sowas wie beim Hudson passiert, mit der Sally, mit der Cactus 1549, die ja beide Triebwerke aufgrund des Vogelschlags verloren hat, kann man einfach sagen, passiert fast nie. Also es gibt noch einen Fall in Südamerika mit so einer Avianza in den 80ern oder so oder 90ern. Aber es ist wirklich sehr, 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 sehr selten, dass das passiert. Und das ist als Ergänzung quasi nur zu deiner Frage. Ja. Weil die Frage kam auf, das ist auch in der Mail erwähnt, als da in Indien der Dreamliner war das, oder war das eine 777 abgestürzt ist. Da stand ja kurz Vogelschlag im Raum. Ich weiß nicht, was genau jetzt aber der Inhalt des Preliminary Reports ist, was es sein soll, aber Vogelschlag gilt als nicht mehr so wahrscheinlich. Jedenfalls, man muss sich ja das genau, was du gesagt hast, vorstellen, diese Gitter, die da dahin vor wären, wenn die schmal werden, würde nichts aufhalten. Und wenn sie groß werden, dann müssten die auch trotzdem sehr robust und sehr schwer sein. Und das ist ja noch ein Nebeneffekt. Man will ja bei so einem Triebwerk so viel Luft wie möglich dadurch schaufeln. Das erhöht die Effizienz eines Triebwerks. Deswegen ist ja gerade die nächste Generation wahrscheinlich Open-Fan-Triebwerke, weil man schlicht und ergreifend, wenn man die Rotorblätter noch größer macht, man noch mehr Luft durchkriegt. Und ein Gittersystem davor, das würde halt schlicht und ergreifend den Luftstrom so massiv verringern, dass du quasi so viel mehr Leistung dahinter bringen würdest, was dann andere Probleme mit sich bringen würde.
Genau. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, was ist denn im Winter? Im Winter hast du Eisansatz an den Stellen und an den Flächen und an den Punkten, die dem Luftstrom am meisten ausgesetzt sind. Und wenn du jetzt noch so ein Gitter vor das Triebwerk bauen würdest, dann müsste das ja auch irgendeine Vorrichtung haben, die vor Eisansatz schützt, weil sonst die Luft nicht mehr linear oder laminar, also möglichst gerade ins Triebwerk reingeht. Das ist ohnehin ein Punkt, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke. So ein Gitter würde ja auch Luftverwirbelungen erzeugen und das ist schlecht fürs Triebwerk, weil die Triebwerkseinlässe sind so konstruiert, dass die Luft möglichst laminar, ist da der Fachbegriff, also möglichst gleichförmig, geradlinig in das Triebwerk reingeht, weil die Triebwerkschaufeln und das Triebwerk an sich am Ende auch so konstruiert sind, dass sie die Luft so am besten verarbeiten kann. Und da ist alles, was man davor baut und macht und auch wirklich, wie gesagt, der kleinste Eisansatz, deswegen sind auch die Triebwerkseinlässe beheizbar. Jede kleinste Verunreinigung ist da schädlich. Wenn ich jetzt nochmal weiterdenke, eigentlich eine spannende Frage, so ein Gitter ist nicht nur Eisansatz, sondern natürlich auch Insekten und so weiter. Und alles, was da nicht perfekt glatt wäre, würde den Luftstrom stören und das Triebwerk nicht mehr effizient machen.
Ja, tatsächlich ist es ja so bei einem Triebwerk, ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen so ist, da müsste ich hier Bekannte von mir, die in der Triebwerksentwicklung arbeiten, dazu holen, aber die vorderen Triebwerksblätter, die sind ja alle so in so einem Winkel und schaufeln die Luft nach hinten durch und die drehen sich und dahinter kommt eine ganze Reihe von geraden Triebwerksblättern, die quasi dann dafür sorgen, dass diese gedrehte Luft dann wieder gerade weiterfließt, genau aus dem Grund tatsächlich, und das würde ja dann quasi davor nochmal eine Verwirbelungsstufe verursachen, also um das noch zu ergänzen. Ich glaube, als Frage kann man, also als Antwort kann man sagen, genau das ist letztlich der Punkt. Es ist viel, 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 viel effizienter, das Triebwerk stabil zu gestalten und so zu gestalten, dass es einen Vogelschlag aushält, als quasi Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, damit gar nicht erst ein Vogel reinkommt, weil das ist quasi nicht darstellbar bei den Geschwindigkeiten, über die wir reden. Genau.
Und da ist die Triebwerke schon sehr gut heute, was das angeht.
Okay, so, nächste Frage von Claudia. Claudia, ich glaube, das können wir mit dazu erwähnen, weil das natürlich recht interessant ist, ist, sie wohnt in München und normalerweise haben sie da eh recht viel Flugverkehr und gerade an irgendeinem Morgen, das war jetzt auch noch im Juli, waren Flieger sehr, sehr tief, direkt über der Stadt. Ob das auf Anordnung der Fluglotsen geschieht oder hat der Pilot hier die Freiheit, seinen Passagieren im Anflug einen besseren Ausblick auf die Stadt zu ermöglichen? Also sagen wir mal, das Zweite ist schon mal wahrscheinlich in fast allen Fällen ausgeschlossen, weil man eigentlich nie einfach so frei herumfliegt, blöd gesagt. Ja, also du fliegst quasi das, was du abfliegst, ist entweder die veröffentlichten Anflugverfahren oder auf Anweisung eines Fluglotsen einen gewissen Heading oder einen Vektor, um was auch immer zu erreichen. Das kann die verschiedensten Gründe haben. Das kann tatsächlich ganz konkret auch Noise Abatement sein, dass man versucht, über ein Gebiet nicht drüber zu fliegen, weil es gibt halt einfach nur Gebiete, wo man unter Umständen nicht lang fliegen kann. Oder als zum Beispiel die G20 und die G8-Treffen in Hamburg waren, das weiß ich noch, da gab es dann halt Flugsperrgebiete rund um die Stadt herum, da gab es dann Korridore, wo man lang fliegen kann. Das kann die Gründe haben. Aber das fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Ich war genau zu dem Zeitpunkt selbst in Stuttgart. Und interessanterweise ist, ich habe die Mail gelesen, als ich selbst in Stuttgart war. Und irgendwie eine Stunde später oder so, habe ich einen Flieger total tief über der Stadt gesehen. Und in Stuttgart sieht man sonst nicht so oft Flugzeuge, weil die halt eine Runway haben, die ist südlich der Stadt, die hat eine East-West-Ausrichtung und die Flieger fliegen da einfach, sagen wir mal, gerade drauf zu und fliegen gerade wieder weg. Aber das war eine Condor und die hat einen Mist Approach geflogen. Und ich habe keine Ahnung, wie das Mist Approach Procedure in Stuttgart ist, aber es gibt ja rund um Stuttgart rum, gibt es ja so ein paar Berge und ein paar Schornsteine und Windräder. Vielleicht war das Teil seines Procedures, der ist Richtung Westen gestartet, dann scharf rechts über die Stadt hinweg zu fliegen. Also, um das zusammenzufassen, Tim, du bist viel häufiger in Flughafen und dadurch in Stadtnähe unterwegs, als ich es bin mit meinen Flugzeugen, weil ich fliege in Reiseflughöhe rum. Die Verfahren sind so gestaltet, dass man möglichst wenig über städtisches Gebiet fliegt, sodass man möglichst wenig Lärm verursacht. Jetzt ist es in München ja so, dass der Downwind für die nördliche Bahn mehr oder weniger durch die Stadt führt. Da kommt man leider nicht drum rum. In Frankfurt letztlich genauso, wenn du da quasi anfliegst, hast du einen Downwind, der über die Stadt führt. Aber so ganz allgemein, dass man wirklich direkt über die Stadt fliegt. Du bist eine ganz kurze Zeit selbst auch in München geflogen. Wie ist das so?
Grundsätzlich hast du recht, seit die Flugrouten sind erstmal so, also wenn wir einen Schritt vorher sogar noch anfangen, die Flugrouten sind so konstruiert, dass du möglichst am Ende einen Endanflug hast, der 10 Meilen lang ist, also knapp 20 Kilometer. Und den du in einer Höhe von 3000 oder 4000 oder 5000, dann ist es auch ein bisschen länger, in einer solchen Höhe über Grund, das sind dann ungefähr 1000 bis 1500 Meter, beginnen kannst. Und da musst du irgendwie hingeführt werden. Und natürlich, idealerweise sind die Flugrouten so, dass die Flugstrecke möglichst kurz ist, weil das reduziert den Spritverbrauch und die Kosten. Aber es gibt eben verschiedene Rahmenbedingungen und die sind je nach Land unterschiedlich stark ausgeprägt. Und gerade in Mitteleuropa und vor allem in Deutschland spielt der Lärmschutz eine sehr wesentliche Rolle. Und wenn ihr einschlägige Apps euch mal anschaut, wo man Flugdaten sich anzeigen lassen kann, also wo Flugzeuge lang fliegen und auch wo die Flugzeuge lang geflogen sind, weil da sieht man es ein bisschen deutlicher. Und letztendlich gibt es auch Internetseiten, ich glaube auch von der Fluglärmkommission, sieht man eben schön, dass gerade jetzt am Beispiel Frankfurt hast du ja genannt, die Flugrouten so konzipiert sind, dass bewohntes Gebiet möglichst umflogen wird. Also das geht im Abflugbereich zum Beispiel sehr gut. In Frankfurt gibt es die sogenannte Südumfliegung, wenn man jetzt Richtung Westen startet, aber eigentlich nach Nordosten will, fliegt man verrückterweise erstmal mit einer Linkskurve, also weiter Richtung Südwesten, eigentlich in die komplett entgegengesetzte Richtung, bis man Mainz und Wiesbaden umflogen hat oder eine ausreichend hohe Höhe hat und dreht dann ab Richtung Nordosten, also Richtung Baltikum zum Beispiel. Und das sind eben Flugrouten, die sind so konstruiert, um den Lärm da zu vermeiden. Es gibt auch eine ganz neue Route, das ist auch ganz interessant, in der Nähe von Darmstadt. Also wer hier im Rhein-Main-Gebiet wohnt oder sich das mal anschauen möchte, wenn man da auf der Stadtbahn West, die heißt so, weil sie im Westen vom Flughafen liegt, aber gestartet wird Richtung Süden, wenn man da losfliegt und dann relativ schnell nach links abbiegt, wenn man nach Südosten, also Richtung, ich sage jetzt mal grob Griechenland, Balkan möchte, dann flog man da früher nach der ersten leichten Linkskurve ein ganzes Stück geradeaus Richtung München, hat aber dabei den Norden Darmstadts überflogen. Und die Route wurde jetzt ein bisschen geändert. Ich glaube, das ist auch noch eine Versuchsphase aktuell, also oder eine Testphase, so dass man da nochmal mit einer Links-Rechts-Links-Kombination nochmal ein kleines Stückchen, vielleicht können wir sogar einen Screenshot mal in die Shownotes stellen, dass da nochmal ein weiteres Stück an bebautem Gebiet umflogen wird. Also beim Abflug geht es immer relativ gut. Beim Anflug ist es natürlich nicht so einfach, weil, wie gesagt, wir wollen da ein relativ langes Stück geradeaus fliegen. Aber auch da tut sich ein bisschen was, auch ganz spannend, wird auch nachts teilweise schon angewendet, nämlich dass GPS-basiert oder aufgrund von anderen sehr ausgeklügelten Systemen wir nicht mehr auf die Navigationseinrichtung vom Boden, weil nichts anderes ist ein Instrumentenlandesystem, dass wir nicht mehr länger darauf angewiesen sind, sondern zum Beispiel mit Satellitennavigation auch noch vor der Landung wenige Kurven fliegen können und auch da verschiedenes bewohntes Gebiet dann umflogen wird. Also die Flugrouten sind erstmal vorgegeben seitens der Flugwegdesigner und der Landesluftfahrtbehörden, nicht der Landes, sondern der, also Landesluftfahrt im Sinne von, dass die Länder das in ihren entsprechenden Publikationen vorgeben, die sogenannte AIP, Aeronautical Information Publication. Jetzt kommt aber Seid ins Spiel und seine KollegInnen und auch das Wetter. Wir können nämlich jederzeit davon abweichen auf Anweisung der Flugsicherung oder wenn wir selber abweichen wollen aufgrund von Wetter, weil wir wollen ja durch kein Gewitter fliegen. Ich verweise auf Folge 39, glaube ich, Wetter und Wetterradar. Dann ist auch grundsätzlich jede beliebige andere Flugroute denkbar, solange wir entsprechende Höhen einhalten und jetzt nicht in irgendwelche zum Beispiel militärischen Sperrgebiete einfliegen. Aber ich habe selber auch schon erlebt und auch selber schon gesehen, dass Flugzeuge oder ich da war, wo ich sonst nie bin. Aber das ist eben dann wirklich dem Wetter geschuldet oder einer anderen Besonderheit seitens der Flugsicherung.
Genau, aber was man klassischerweise nicht machen würde, ist eine Stadttour. Also selbst wenn man für, also es gibt ja die Visual Approach, wo man tatsächlich rein nach Sichtflug dann versucht, den Flieger auszurichten auf die Bahn. Aber selbst da wird man grundsätzlich eingeleitet von ATC und kriegt Headings und Vektoren von ATC, bis man, wie funktioniert das? Ich meine, das machst du jetzt in Frankfurt fast nie, aber du kriegst den letzten Vektor noch von ATC oder bist du dann irgendwann auf dem Downwind cleared for Visual und drehst dann selbst ein. Das ist die einzige Situation, wo man selber fliegen würde oder kommt es jetzt wieder sehr auf den Flughafen und auf die Freigaben an und so?
Letzteres, es kommt sehr auf den Flughafen an, weil das natürlich auch wieder ein Lärmschutzthema ist. Es lässt nicht jeder Flughafen zu. Bei manchen gibt es Sichtflugfreigaben, aber die sind wiederum mit Einschränkungen verbunden, dass du in einer bestimmten Höhe, an einem bestimmten Punkt spätestens auf der verlängerten Anfluggrundlinie sein musst. Dass du wirklich ganz frei bist, den Anflug zu gestalten, gibt es leider nur noch relativ selten. Ist auch eher dann so bei Charterflugzielen der Fall. Aber da kommt dann wirklich irgendwann ein Punkt, an dem die Flugsicherung sagt, Cleared Visual Approach. Und dann darfst du wirklich frei nach Sicht, aber auch mit eigener Verantwortung, die Abstände zum Gelände und zu anderen Flugzeugen einzuhalten, dann die Landebahn ansteuern. Aber auch da können wir natürlich nicht fliegen, was wir wollen. Das sollte sich dann schon alles im Rahmen der Verfahren und festgelegter Ablaufhöhe und Ablaufpunkte orientieren. Ist am Ende trotzdem oft, wenn es denn überhaupt geht, mal ganz schön und man kann ein bisschen optimierter fliegen als jetzt vielleicht so einen langen Geradeausflug im Endanflug. Aber das ist, wie gesagt, ein separates Verfahren. Es gibt auch noch, aber das wird jetzt auch wieder schon weiter, sogenannte Visual Approaches, die mit Autopilot erflogen werden können, wo wieder dieses FMTC, was wir vorhin hatten, also unser Bordcomputer, auch eine programmierte Route hat, die wir dann abfliegen, die wir dann einem Sichteinflug sehr nahe kommen. Also das gibt's auch. Das ist auch wieder an bestimmte Bedingungen geknüpft. Also da gibt es sehr viel mittlerweile und auch da, und das schließt so ein bisschen den Kreis zum ersten Punkt, den wir hatten. Es gibt einiges, was von Hand machbar ist, aber vieles, was mittlerweile eben auch sehr stark durch die Automatisierung unterstützt wird oder sogar auch komplett automatisch dann bei bestimmten Bedingungen geflogen werden kann oder sogar soll.
Okay, schade, dass ihr da nicht so frei seid. Ich durfte mal vorne mitfliegen, das war auch ein Streckenerfahrungsflug nach Palma de Mallorca. Da haben wir eine Visual-Freigabe tatsächlich bekommen, ja, weil nicht so viel los war. Das war ganz schön, das war tatsächlich cool, da irgendwie zu sehen. Aber das ist ja auch eine Voraussetzung, ist ja auch, dass das Wetter gut ist. Das heißt, wenn man da über dem Meer entlang fliegt und der Küstenlinie folgend und dann irgendwann eindreht, das war natürlich einfach per se schon schön, ja.
Genau. Ja. Es gibt aber auch so ein paar Anflüge, Standardanflüge, die trotzdem sehr schön sind.
Genau, aber ich glaube, die Frage so ist insgesamt beantwortet, wo wahrscheinlich die Flieger am häufigsten in so ganz komischen Positionen sind. Das ging mir auch einmal so tatsächlich, als ich noch in meiner Ausbildung war, die ist ja in Langen, da ist plötzlich über mir ein Flieger geflogen und ich dachte so, wann fliegt denn hier mal ein Flieger? Das war tatsächlich so ein Dickschiff, eine All Nippon oder eine Japan Air, die in Mist Approach auch geflogen ist und dann plötzlich in Downwind auf einen Punkt geflogen hat, wo ich noch nie ein Flugzeug gesehen hatte. Also ich meine, man ist so nah an Frankfurt dran und hört relativ selten was. Das ist mir direkt aufgefallen. Und das ist ja jetzt in den beiden Situationen, wo ich gedacht habe, komischer Flieger, waren das Mist Approaches. Das kann natürlich auch immer sein, je nachdem, was es für ein Procedure ist, gibt es da ja die verschiedensten. Und die sieht man dann auch wiederum so selten, weil es halt so selten Fehlanflüge gibt. Das kann vielleicht die Folge sein.
Genau, Mist Approach ist ein Fehlanflugverfahren, also das, was man nach dem Durchstarten macht. Und das ist erstmal auch vorgegeben und zum anderen aber kann es natürlich auch taktisch von Seiten der Flugsicherung, wenn da zum Beispiel andere Flugzeuge sind, entsprechend angepasst werden. Und dann fliegt man wirklich auch mal etwas tiefer als sonst über Langen.
Ich glaube, das war die letzte Folge. Da haben wir sogar gesagt, dass es eine Freigabe geben kann, die so beinhaltet Clear to Land, Runway 025 Right, in case of Missed Approach.
Genau.
Gibt es dann eine Freigabe, die eingeschränkt ist. Aber das ist ja auch egal jetzt. Also Missed Approach passiert einfach selten. Und deswegen sieht man aufgrund dessen diese Flugprofile der Missed Approaches relativ selten.
Genau.
Das führt uns jetzt, können wir einen Zeitsprung machen. Jetzt sind wir bei den Fragen schon aus dem Juli raus, sogar schon im August angekommen. So halb. Da gibt es tatsächlich eine Frage, die inhaltlich eng zusammenhängt mit dem ganzen Zeug, worüber wir geredet haben, über Flugprofile und Flugverfahren und diese ganzen Wegpunkte, die man abfliegen muss. Und zwar von Thierry, und die Frage hatte er uns schon vor 2 Jahren geschrieben und das ist mir auch aufgefallen, dass die irgendwo auf einer To-Do-Liste noch irgendwo stand und ich habe die einfach vergessen zu beantworten, sorry dafür. Die können wir heute noch mitnehmen. Und zwar, wie eigentlich diese Wegpunkte ihre Namen kriegen. Und ich habe da einfach Kollegen von mir, die draußen im der operativen Sachbearbeitung arbeiten und quasi sich so ein bisschen damit beschäftigen, gefragt, wie das genau funktioniert, um der Frage und Thierry endlich mal, wie sagt man, meine Schuld zu erbringen, wie sagt man da, Tim?
Um die Frage zu beantworten.
Ja, das ist gut, um sie zu beantworten. Ja,
die Schuld einzulösen, weiß nicht, um schuldig.
Um Buße zu leisten. Nee, auch nicht. Nein. Egal. Es ist so, dass, also die Frage war, ich zitiere mal, sind das DFS-Mitarbeiter mit besonders viel Fantasie, die sich sowas ausdenken, oder ist das computergeneriert? Und wie das halt so ist, gibt es da ganz, ganz, ganz viele Vorgaben, wie weit 2 Wegpunkte voneinander überhaupt entfernt sein dürfen, wenn sie gleich komplett identisch sind und wenn sie ähnlich klingen, rein phonetisch, wie nah sie sich jeweils zueinander sein dürfen und. Und dadurch, dass es so viele Vorgaben gibt, ist es obviously computergesteuert. Es gibt da tatsächlich einfach ein Webportal, wo man sich sogar, wenn man jetzt irgendeine ATC-bezogene Berechtigung hätte, registrieren kann. Da gibt es dann quasi 2 Komplexitätsstufen oder 2 Tiefen und man kann dann schlicht und ergreifend quasi losgehen und kann die Koordinate, an der man den neuen Wegpunkt haben will oder an der man einen Wegpunkt umbenennen will, gibt man die Koordinate ein Und die Programme spucken einem quasi erstmal so eine Art Preliminary List raus, also erstmal so eine grobe Übersicht, was für Wegpunkte grob in Frage kämen. Und dann für die nächste Stufe muss man tatsächlich auch nachweisen können seitens des Arbeitgebers, dass man in der, ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt, das sind noch nicht mal die Kollegen bei mir, bei meiner Dienststelle, sondern das sind dann wiederum nur die, die in Langen sitzen, also wirklich dann auch wirklich diese Anträge schreiben und stellen können. Die können dann quasi nochmal eine genaue Prüfung veranlassen innerhalb dieses Programms. Dafür müssten sie sich dann wieder nochmal in einer tieferen Stufe registrieren und können sich quasi die Wegpunkte rausgeben lassen, die tatsächlich in Frage kommen. Und das Auswählen, das können sie dann wiederum, glaube ich, in Absprache mit anderen Kollegen, jetzt weiß ich nicht, wie genau da die Verfahren sind, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wer da zuständig ist, machen. Aber ganz, ganz, ganz grundsätzlich ist es tatsächlich leider so, dass man nicht einfach losgehen kann und einen neuen Wegpunkt würfeln kann, sondern letztlich kann man sich bei so einer Liste bedienen an Wegpunkten. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man sich auf einer Webseite registrieren will und die Kombination Vor- und Nachname ist nicht mehr verfügbar. Und da kriegt man ja häufig diese Vorschläge so mit 1753. BBXO am Ende noch so diese Ergänzung. Das ist bei den Wegpunkten ähnlich. Da muss man quasi das nehmen, was der Computer einem ausspuckt und kann, so wie ich das verstanden habe, es kann natürlich sein, dass es da noch deutlich, sagen wir mal, wenn man dann quasi dieses Expertentool hat, dass man da deutlich mehr modifizieren kann, kann da jetzt nicht frei kreativ gestalten, sondern muss im Prinzip sich bedienen an der Liste, die ein Computer da ausspuckt. Mit dem Zusatz einfach, dass quasi es gibt so eine gewisse Satz an Regeln und deswegen, also es gibt Punkte, die wurden quasi ersetzt. Es passiert ja relativ häufig, dass diese ehemalig großen und zahlreichen Navigationsanlagen, die alle drei Buchstaben haben, also ganz klassisch, die man kennt, so ist zum Beispiel rund um Frankfurt der Spessart, der ist PSA und da gibt es auch Charlie, der ist das CHA, das sind Navigationsanlagen und die werden halt irgendwann abgebaut. Und aus Spessart, also PSA, haben sie Spesa gemacht, was ja schon relativ nah dran ist, das ist ja ganz cool, während sie aus zum Beispiel bei Frankfurt an der Oder war ehemals eine Navigationsanlage, die heißt SUI, Sierra Uniform India. Die wurde immer Subice ausgesprochen oder Subi. Und das haben sie jetzt umbenannt, als sie die Navigationsanlage abgebaut haben, in Subix. Ist okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass es einfach SUBBY, also Subi heißt, aber man kann ja nicht alles haben. Während sie, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, das ehemalige Würzburg haben sie umbenannt in Kosje. Charlie, Oscar, Sierra, Juliet, Echo. C-O-S-J-E. Also es ist furchtbar. Ich hasse diesen Punkt. Ich muss den immer mal wieder aussprechen. Ich weiß nicht, wie der phonetisch überhaupt erlaubt ist, aber so ist es halt. Kosje oder Kosje. Ich weiß nicht. So ist es. So, sorry, dass wir die Frage so lange haben liegen lassen. Entschuldige bitte, Thierry. Und ich hoffe, sie ist zu Genüge beantwortet. Und falls jemand tatsächlich in den Zuhörern sogar mehr weiß darüber, freue ich mich natürlich. Vielleicht weiß ja jemand, wie es genau in der Schweiz funktioniert, ob die da dieselben Tools nutzen. Genau.
Genau, seit danke. Was mir tatsächlich auch als erstes eingefallen war, ist Spesa für Spessart. Und ich mache mir auch mal einen Spaß draus, zu überlegen, wo diese ganzen kreativen Namen doch wohl herkommen.
Wo man ja sagen muss, einer der schönsten, also was ist schönste, ich habe da jetzt keine große persönliche Affinität zu, aber hier rund um Stuttgart, ne, der Vater unser, das sind die zwei Initial Approach Fixes für die jeweiligen Runway-Seiten, einmal wenn man Richtung Westen, einmal Richtung Osten landet für Stuttgart. Das ist schon sehr schön und kreativ. Da hat sich bestimmt einer einen Spaß gemacht, damals in den Zeiten, wo man das noch nicht per Computerklick, sonst würde da jetzt wahrscheinlich stehen, nee, das ist in Berlin, keine Ahnung. Es ist total schwer, sich so schlecht klingende Namen auszudenken. Lassen wir das mal.
Was sehr schade ist, in Frankfurt gab es bis vor einigen Jahren noch Letgi und Redgo. Das waren die Wegpunkte, wo der Anflug auf die Landebahn begonnen hat. Und das war insofern ganz schön, weil Redgo mit R war für die rechte Bahn und Letgi mit L war für die linke Bahn. Das kann man sich dann ganz gut merken. Mittlerweile sind es nur noch irgendwelche Wegpunkte mit DF am Anfang. Das ist von dem ICAO-Code für Frankfurt EDDF abgeleitet. Und dann drei Ziffern dahinter. Irgendwann kriegt man es dann auch raus, weiß was ist. Aber das war mit Letgi und Gretko, war das natürlich ganz schön.
Das ist natürlich cool. Was auch noch schön ist, und das ist jetzt das Letzte, ich erwähne das jetzt noch, dann leite ich noch mal kurz zu Thierry über. Wenn man in Berlin aus dem Norden anfliegt und Berlin hat, boah, ist das jetzt West-Traffic oder Ost-Traffic, wenn man so aus Richtung Stockholm kommt? Ich weiß es gar nicht. Dann fliegen die nach Kitab. Und Kitab ist das persische Wort für Buch, also Kitab. Das finde ich auch sehr schön. Habe ich mich drüber gefreut. Tatsächlich. Cool. Ja, es ist so ein,
sehr gut.
Also mehr wird wahrscheinlich niemals jemand irgendwie anfliegen, der diese Sprache auch spricht, aber es macht nichts. Thierry hat noch zwei Fragen mitgenommen. Ried und Frankenstein in der Nähe von Frankfurt, ganz da beieinander. Die beantworten wir nächstes Mal, weil die Zeit nicht mehr langt.
Genau, sehr gut.
Und wir werden sie hoffentlich nicht vergessen, so wie die anderen Fragen. Genau, Tim. So, jetzt haben wir zumindest in der unbearbeiteten Fassung schon über 1:10 voll. Es wird nicht viel weniger sein als das, wenn wir es bearbeitet haben. Ich bedanke mich einfach mal hier an der Stelle und mach's kurz fürs Zuhören. Danke, Tim, für die Folge. Ich habe mal wieder was dazugelernt, auch meinen Horizont erweitert. Wir konnten ein paar Fragen beantworten. Wir haben immer noch ein paar offen. Freuen uns aber trotzdem auch über weitere Zuschriften, wenn ihr uns Fragen oder Feedback schreiben wollt. Wirklich total cool. Jede einzelne Mail wird natürlich gelesen und hoffentlich beantwortet und erzeugt bei uns Freude. Die Mailadresse heißt podcast@radar-contact.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Tim. Bis zum nächsten Mal.
Ich wollte auch Danke sagen. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Seid, auch für die Folge und die guten Fragen und die Antworten und die Inputs und vor allem fürs Schneiden, weil das ist immer echt noch eine Menge Arbeit hinten raus, die auch nicht gesehen wird oder oft nicht gesehen wird.
Ja, die lasse ich jetzt gerade ordentlich liegen. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Da schneide ich das dann alles nach, ganz bestimmt.
Sehr gut.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Radar Contact, Pilot trifft Lotse.
Oh, Tim, moderierst du jetzt ab. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss und bis bald.
Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.